So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, um genau zu sein, so tickt eigentlich Essen, weil ich sitze gerade mit meinem Gast in Essen im Café The Dark. Ich glaube am Limberger Platz. Es ist wirklich sehr lecker und diese Werbung ist unbezahlt, muss man ja leider immer dazu sagen, glaube ich, neudeutsch. Ist echt ein süßes kleines Café mit tollem, leckeren Essen. Und ja, mein heutiger Gast ist jetzt eher ein Überfall, weil ich habe sie einfach gefragt und sie meinte, ja, mache ich. Eine großartige Powerfrau, eine tolle Schauspielerin, Sängerin, ein richtiger Allrounder, ein Kraftpaket an Kreativität. Also ich liebe sie jetzt schon. aber jetzt rede ich schon wieder so viel. Hallo Dorcas.
Hallo Nikolai.
Ist das toll, dass wir das jetzt gemacht haben hier oder dass wir miteinander sprechen, das finde ich total schön. Geht's dir gut an diesem grauen, was ist heute, Mittwoch?
Mir geht's sehr gut. Fantastisch, weil ich mich sehr freue, dich endlich mal wiederzusehen, nachdem wir im Oktober ja bei Eat My Shorts in der Jury zusammen waren und uns kennengelernt haben. Und ich bin total beglückt darüber, dass wir jetzt nicht in irgendeinem Einkaufszentrum Kaffee trinken müssen hier im schönen Essen, sondern dass wir tatsächlich dieses Dark Café gefunden haben.
Du?
Schräg gegenüber, ja, ich stimmt, von deinem tollen Hotel. Und ja, fantastisch gefrühstückt haben und ja, jetzt bin ich zu allen Schandtaten bereit, eben auch zu diesem Interview.
Ich finde das total toll, dass du jetzt mal spontan Zeit hattest. Wir sind ja hier noch quasi auf der Durchreise. Ich bin ja immer noch auf Tour mit den Beatles. Und ja, dass du gesagt hast, du hast Zeit. Wir arbeiten ja quasi dieses Jahr auch zusammen. Und ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, das hatte ich dir, glaube ich, auch damals schon in oh Gott,
Hagen,
meine Güte, ja, Hagen. Dieser Weltstadt Hagen, wunderschön übrigens.
Wunderschön.
Gesagt, dass ich das so toll finde, als ich dich gesehen habe, dachte ich, Mensch, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Als du eben gerade im Hotel auf mich gewartet hattest und ich um die Ecke kam, dachte ich, ach guck mal, da sitzt sie. Und es war so schön, es war so, als ob du gestern erst mit mir Kaffee trinken warst.
Ja, das passiert sehr selten, finde ich, heutzutage. Leider Gottes, aber mir ging es ähnlich. Also ich hatte mit dir wirklich einen Tischnachbarn oder einen Hotel-Nachbarn damals, das war wirklich toll im Oktober bei Eat My Shorts. Wir haben uns in die Augen geguckt und sofort war klar, erstmal total sympathisch und als du dann auch noch gesagt hast, boah, ich könnte mir total vorstellen, mit dir zu arbeiten, habe ich, glaube ich, völlig naiv einfach gesagt, ja, mache ich. Ohne dich zu kennen. Okay, und jetzt hast du mich an der Angel.
Ja, schon fest irgendwie. Das ist total,
ja,
toll. Da kommen wir quasi gleich noch drauf zu sprechen. Sag mal, Dorcas, der Name ist ja quasi Programm in Deutschland. Man kennt dich. Aber du hast ja eine untypisch, jeder Weg ist ja individuell. Aber du kommst ja eigentlich aus der musikalischen Richtung, ne?
Ja, also ich habe durch meine Mutter angefangen, zu singen. Meine Mutter war Sängerin und ich war immer dabei und sie war eigentlich drauf und dran, mir das auszureden, weil ich ja schon als kleines Kind auf die Bühne wollte. Ich fand das ganz toll, den Applaus und die Lichter und hab das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und als ich dann selber auf der Bühne stehen wollte, fand sie das erstmal nicht so gut, weil sie natürlich auch schon, ne, wusste, dass es eben nicht nur Sonnenschein ist dieses Metier. Aber ich habe mich durchgeboxt, ich habe mich durchgesetzt und habe angefangen zu singen und bei verschiedenen Talentwettbewerben und wurde dann mit 14 Jahren von Ralf Siegel entdeckt, ja, und der hat mich dann nach München eingeladen zu Probeaufnahmen und peng, habe ich dann mit 16 meinen ersten Grand Prix gesungen im,
wow,
Deutschen Theater damals.
Das ist,
boah,
geil.
Mein erster Live-Auftritt und dann auch noch mein erster Fernsehauftritt. Also
wie war das?
Ging mir richtig die Muffe, aber Ralf Siegel lässt natürlich da nichts dem Zufall, überlässt nichts dem Zufall. Wir haben da 3 Monate, glaube ich, Tag und Nacht geprobt und ja, insofern, das war toll. Damals war meine Patin die Desiree Nosbusch, Desiree Nosbusch, und das war der erste Samstagabendshow, die erste Samstagsabendshow von Habe Kerkeling.
Ach,
damals,
was?
1989, krass.
Nein.
Ja, und dann war ich dann noch bis 1994 bei Ralf Siegel unter Vertrag.
Wow. Und du hast dort ein klassisches Vorsingen gemacht oder wusstest du, du willst, weil er einer der größten deutschen Komponisten ist? Oder?
Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich war bei einem Talentwettbewerb und dann kam bei einem Wettbewerb einfach, ne, habe ich früher gemacht, italienisch-deutsches, ja, Fest sozusagen und da bin ich aufgetreten und habe da einen dritten oder vierten Platz gemacht und dann kam dann irgendwie ein Mann auf mich zu, auf mich und meine Eltern und meinte so, du hast eine interessante Stimme, ich würde dich gerne einladen nach München und dann bin ich dann ein paar Wochen später mit meinen Eltern runtergefahren und da habe ich dann Ralf Siegel kennengelernt und er hat gesagt, ja, ich würde dich gerne ausprobieren und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat dann irgendwie was improvisiert und ich sollte dazu singen und dann meint er so, ja, also auf jeden Fall brauchst du erstmal eine Zahnspange und ich hatte damals eine dicke Hornbrille, meint er so, du brauchst Kontaktlinsen, aber ansonsten passt du.
Ach, echt, ist ja toll.
Ja, und dann war ich dann halt dabei und habe dann ganz lange Schlager gesungen, ja, und parallel halt mein Abitur gemacht.
Boah, ja, wie war denn das? Ich meine, du warst dann schon irgendwie so ein Begriff, deine Umwelt hat das mitbekommen. Auf einmal warst du so eine, du sagst gerade Schlager, das ist ja vielleicht so als junger Mensch auch etwas weiter weg von dem, was man vielleicht normalerweise in dem Alter hört, wenn das jetzt mal ganz klischeebehaftet so gesagt wird. Wie war denn das da in der Schulzeit? Wurdest du da?
Boah, ja, also sagen wir es mal so, es war natürlich, ich war so ein Exot, ne? Ich hatte immer ziemlich moderne Sachen an und freaky, das war ja der 80er, ne?
Ja, ja.
Also ne? Dauerwelle und ich will dir das, ne? Du weißt selber, wie man da aussah. Und ja, habe aber Schlager gesungen. Also das fanden teilweise viele sehr komisch. Die fanden das natürlich irgendwie cool, dass ich im Fernsehen stattfand und natürlich auch, als ich dann Grand Prix gesungen habe mit 16, da war natürlich auch die ganze Schule irgendwie, stand dann hinter mir, aber viele haben das natürlich auch belächelt, ne? Mhm. Also Schlager war natürlich Schlager und damals war Schlager noch nicht so anerkannt wie heute zum Beispiel. Ja, auch der Grand Prix war damals hieß er noch Grand Prix de la Chanson.
De Eurovision?
Ja, genau. Heute ist das ja schon was ganz anderes. Heute ist das ja ein riesiges Happening und auch, ja, das war damals nicht so. Insofern war ich schon so ein bisschen Außenseiter und es war sicherlich auch nicht immer leicht, ja, diesen Weg zu gehen. Aber ich habe dann meine Schulzeit beendet und habe da aber schon während der Schulzeit angefangen, selber Musik zu schreiben, die sich dann doch sehr von den Schlagern abgrenzte, die ich mit Ralf zusammen gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, 94 habe ich ja dann nochmal mit der Gruppe Mikado, also mit Melanie und Kati, Mikado, haben wir ja 94 nochmal für Deutschland in Dublin gesungen und habe den Drittplatz gemacht.
Ja,
und
Wahnsinn.
Das war ein sensationeller Erfolg und auch ein tolles Erlebnis, also wie Olympiade, du darfst dein eigenes Land vertreten.
Unglaublich.
Aber auch damals war der Grand Prix noch nicht so angesagt wie ein paar Jahre später mit Gildo Horn zum Beispiel, ne? Da fing das ja alles erst an. Aber es war trotzdem für mich ein ganz toller Abschluss auch, weil ich wusste damals schon, ich habe ja schon parallel Theater gespielt an den städtischen Bühnen in Münster, Little Shop of Horror und Rocky Horror Picture Show und wusste, dass das mein Weg sein wird, ja.
Ich finde es gerade ganz spannend, weil ich war immer ein großer Fan mit Freunden, an dieser Stelle einen schönen Gruß an Rainer. Wir haben es geliebt, wir haben sogar, also er hat das organisiert, kleine Feste zum Grand Prix und ja. Da gab es einen eigenen Grand Prix, also ich fand das ganz toll. Also insofern, sieh mir nach, wenn ich da nochmal kurz frage, du bist ein junger Mensch und dann lernst du Ralf Siegel kennen, hat er quasi die Power gehabt, die Macht, dich da hinzuschicken und dass du das quasi, oder wie kann ich mir vorstellen, wie wirst du da aus, oder wie wurdest du damals ausgewählt? Heute läuft das ja irgendwie, glaube ich, durch Entscheider und dann gibt es noch irgendwie, Stefan Raab ist ja ganz groß jetzt wieder dabei und wie war das damals?
Naja, es war so, lange Zeit war er natürlich Mr. Grand Prix und es war ganz klar, dass er natürlich auch den Grand Prix gestellt hat und immer diese Leute bzw. die Sänger aussuchte und auch die Songs dazu schrieb. Aber damals, 88, war so eine ganz neue Bewegung, wo sie eben auch das erste Mal eben nicht ihn angesprochen hatten, sondern eben alle erfolgreichen Produzenten in Deutschland.
Mhm.
Die sollten sozusagen das Lied stellen und es war bei mir damals Fancy. Also Fancy war sozusagen der Co-Produzent oder der Produzent. Damals hat ja auch Dieter Bohlen mitgemacht, damals mit Nino De Angelo. Der hat sich halt Nino De Angelo genommen und Fancy hat sozusagen sich natürlich Ralf Siegel mit ins Boot genommen, weil er dachte so, boah, der hat am besten die Erfahrung. Und Ralf hat gesagt, ich habe hier so eine kleine quirlige Maus, mit der könnte ich mir das gut vorstellen und dann habe ich dann Fancy damals kennengelernt und es war sofort irgendwo eine gute Chemie und ja. Und auch bei Mekado, also 1994 war es nicht so, dass Ralf Siegel direkt angesprochen wurde, sondern der MDR.
Ach.
MDR hat damals sich entschieden, selbst eine Auswahl zu machen, weil davor waren die ganzen Jahre hinweg waren dann eben auch keine guten Erfolge zu verzeichnen und dann hat der MDR so eine Ausschreibung gemacht und Ralf hat dann sozusagen einen Song von uns eingeschickt und ja, der wurde dann genommen.
Wahnsinn, vom MDR. Stark, finde ich total toll. Sag mal, und wie hast du es geschafft bis heute so... Du machst ja auf mich so, obwohl wir uns ja gerade nicht so lange kennen oder so tief.
Irgendwie schon, aber dann
ja,
doch
irgendwie
nicht.
Schon, alte Seelen.
Ja.
Wie hast du das geschafft, so natürlich, so unglaublich, bist für mich so wahnsinnig bodenbehaftet. Also so ganz klar und so, ich würde dich immer drücken, du bist so ein ganz toller Mensch irgendwie.
Oh,
und das,
du bist
ja, nee, das klingt so blöde, wenn man das so sagt, aber ich habe gar keine andere Formulierung. Wie hast du das geschafft? Ich meine, du hast ja auch viele Höhen, sicherlich auch mal einige Tiefen.
Oh ja.
Können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen bekommen, weil ich das immer spannend finde. Wie geht man damit um oder wie gehst du damit um? Aber wie waren dann in dieser Zeit, wo du so mega erfolgreich, auch so mega präsent warst? Das ist ja sicherlich nochmal eine andere Zeit, wo ja auch noch das Internet, Social Media war gar nicht so weit. Ich meine, die einen oder anderen können sich gar nicht daran erinnern, dass
man... Oh Gott, Gott sei Dank gab es damals noch kein Instagram.
Das
sag ich mal so, mein Bruder, der ist ja auch Schauspieler. Ja. Und oh Gott, sag ich mal, Gott sei Dank gab es damals noch kein Instagram. Oder vielleicht, keine Ahnung. Also,
oder vielleicht gerade gut, aber ich weiß es nicht. Aber wie war das? Ich meine, da haben ja auch, ich meine, auch wenn der Grand Prix noch nicht den Stellenwert hatte, den er vielleicht heute hat, haben es ja trotzdem, war das ja...
Das waren 500 Millionen Menschen ja, am Telefon, sage ich schon.
Auch.
Auch da. Ja, das war damals, da gab es auch keine Vorentscheidung. Es waren ja wirklich alle Nationen da und du hast, glaube ich, 3 Stunden im Green Room gesessen und hast auf diese ganzen Auszählungen gewartet. Das war wirklich unglaublich. Ich komme aus einem ganz einfachen Elternhaus. Mein Papa ist Gymnasiallehrer, aha, Religionslehrer. Meine Mama ist Sängerin, aber auch Krankenschwester. Ach. Hat also bis zu ihrem Tod als Krankenschwester gearbeitet.
Ja.
Und ich bin halt ganz normal erzogen worden. Und meinen Eltern war es halt auch ganz wichtig, mich immer auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Also mein Vater oder meine Mutter, die haben mich immer begleitet, als ich noch minderjährig war. Und haben auch immer aufgepasst, weil ich meine, das Business ist ja doch auch gerade bei so jungen Leuten, man sieht es ja heutzutage, dass sehr viele junge Leute auch ganz oft auch vorgeführt werden und dann auch allein gelassen werden. Und das ist halt natürlich auch eine Frage, was haben sie für einen Background? Das Gute war natürlich auch, dass mein Vater als Toningenieur, der war ja 16 Jahre im Kloster bei den Palutinern und hat damals ja schon Musik als Toningenieur damals aufgenommen, so hat er meine Mutter ja auch kennengelernt. Und die beide kamen natürlich auch aus dem Metier, die wussten, um was es ging und haben mich dementsprechend auch behütet zu einem, aber auch mich gut vorbereitet einfach. Ne? Also zu Hause bei uns, klar, die große Glamour-Welt, wenn ich nach München geflogen bin, war da und als ich nach Hause gekommen bin, dann gab es dann wieder Kartoffelstamm von meiner Mama und das war dann auch gut so.
Ja, toll.
Habe ich auch geliebt und das mag ich heute auch immer noch so. Ich meine, ich wohne mittlerweile auch nicht mehr in Berlin und in den ganzen Metropolen, sondern ich wohne in einer Kleinstadt, eben hier um die Ecke und ich liebe es, weil es ist einfach, das macht mich aus. Also ich mag den Glamour natürlich auch, aber ich habe das jetzt auch schon so lange gemacht, deswegen freue ich mich. Ich bin ja spät Mama geworden und ich genieße das gerade in vollen Zügen.
Toll. Ja. Sag mal, und das heißt, den künstlerischen Teil von dir und deinem Bruder, der kam vielleicht durch deine Eltern oder speziell von deiner Mama, weil sie selber als Sängerin, und wohl dein Vater war ja, wenn du gerade gesagt hast, auch als Toningenieur tätig, weil ihr seid ja quasi dann doch andere Wege gegangen, du als Sängerin, dein Bruder als Schauspieler. Das heißt, das wurde denen einfach so, also euch in die Wiege gelegt.
Weiß ich nicht, ob das so in die Wiege gelegt wird. Das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen, weil ich meine, es gibt auch ganz viele Kollegen, deren Kinder ganz was anderes geworden sind. Aber natürlich war es so, dass ich, als ich ein kleines Mädchen war, ganz oft an der Seite am Bühnenrand stand und meine Mutter bewundert habe und das natürlich toll fand. Die Lichter, der Applaus und natürlich auch da eintauchen wollte. Und bei meinem Bruder war es ganz anders. Der hatte mich mal zur Unter-uns-Zeit witzigerweise in Köln besucht, hat eine lange Zeit bei mir gewohnt. Damals war er, glaube ich, 16 oder 17 oder wie, keine Ahnung, er hatte gerade die Schule beendet. Und damals waren wir im MMC-Studio und haben ja da gedreht und damals war das noch so, weil es ja so neu war mit den Daily Soaps, dass immer so hunderte von Fans davor standen und naja, und dann kam mein Bruder eben ab und zu mal mit und irgendwann war in meinem Fach mehr Autogrammpost für den Bruder von und das hat dann der Produzent irgendwann mitbekommen und meinte so, wer ist denn eigentlich der Bruder von, wer ist denn das? So, wir haben hier ein Casting, will der nicht mal mitmachen? Ach. So. Und das habe ich meinem Bruder erzählt und er so, ach um Gottes Willen, zwei Gestörte in der Familie reichen mir, zwei Verrückte. Und habe ich gesagt, du, aber man kann da ganz gutes Geld verdienen und du wolltest ja eh jetzt irgendwie dich auch selbstständig machen und eine Wohnung. Ah, okay, gut, dann gehe ich mal zum Casting. Okay. Und dann ist er zum Casting gegangen und hat die Rolle nicht bekommen, aber war irgendwie so ein interessanter Typ, dass die Macher gesagt haben, wir würden dir gerne eine Rolle auf dem Leib schreiben. Ach. Und dann war er auch bei Unter uns und witzigerweise bei Unter uns fing dann eben so seine Karriere auch an. Ja. So ist er dazu gekommen
ist ja
eigentlich.
Verrückt. Ne? Also, und wie ist das für dich als größere, du bist die ältere Schwester?
Ja, manchmal weiß ich das nicht so genau, weil er ist, jetzt hat beide. Manchmal denke ich, wir sind Zwillinge und er ist eigentlich nur 6 Jahre länger im Bauch geblieben.
Und ist das eigentlich schön, jemanden aus der Familie in dem Beruf zu haben, weil ihr euch gegenseitig vielleicht auch anders auffangen könnt oder helft, unterstützt?
Ja, auf jeden Fall. Toll. Es ist jemand, der mich versteht und mein Bruder ist eigentlich auch so meine größte Stütze, neben meinem Mann natürlich, aber wir sind sehr eng und er versteht mich, ich verstehe ihn. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir haben 11 Jahre zusammen in einer Wohnung gewohnt in Berlin. Mhm. Das war die Planetenbasis. Damals haben sich die ganzen Stars und Sternchen, wie sie jetzt irgendwo sind, bei uns die Klinke in die Hand gegeben.
Wo habt ihr gewohnt? In welchem Bezirk?
In Wilmersdorf.
Und welche Straße?
Holsteinische Straße.
Ach nein.
Ja, direkt da bei der, ja, am Kudamm da so
ja,
ein bisschen.
Ja, haben wir gewohnt. Welche Hausnummer denn?
24.
Ach was.
Wieso, kennst du es?
Ja, Holsteinische Straße. Ne?
Ja, ja, genau.
Unser Jedermann, ich sag mal vorsichtig, wohnt da in der Nähe.
Ach echt, ja? Ja, ich habe das geliebt. Also ich habe da ja wirklich 12 Jahre gelebt und mit Vinzenz zusammen. Und das will ja auch was heißen, dass man einfach auch in einer Wohnung zusammen so lange leben kann. Und das war sogar so weit, dass er ist irgendwann ausgezogen, weil er dann auch eine feste Freundin hatte und so weiter. Und das war für mich ganz schlimm. Also so. Und aber natürlich, klar, mir war schon bewusst, dass man nicht ein Leben lang irgendwie mit seinem Bruder zusammenleben kann. Aber wir sind halt schon sehr, sehr eng. Also.
Ja. Ich finde das ganz toll, weil man kennt ja auch Beziehungen, also sagen wir mal, wo beide Teile in einer Beziehung Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Und ich habe das selber mal als eigene Erfahrung abgespeichert. Da gab es auch mal in meiner Beziehung Eifersüchteleien, weil der eine oder die andere vielleicht mehr zu tun hatte in dem Augenblick. War das bei euch mal ein Thema? Oder?
Nee, toll. Also natürlich, sicherlich. Generell ist es natürlich so, wenn man nichts zu tun hat und man sieht, die anderen haben was zu tun und das kommt ja auch in unserem Job sehr, sehr häufig vor. Mhm. Also dann ist es natürlich, dann hat man irgendwie so ein, schade, ich würde auch gerne arbeiten, aber das hat nichts mit Neid zu tun, ganz im Gegenteil. Also mein Bruder zum Beispiel, als er gehört hat, dass ich jetzt mit dir zusammenarbeite und was für eine Rolle ich eventuell spielen kann.
Mhm. Definitiv.
Das fand er total spannend.
Ach.
Und hat gesagt, da würde ich gerne mit dir irgendwie, lass uns doch mal brainstormen, weil er ist halt auch, ich liebe ihn, also ich liebe ihn einfach auch von seinem Spiel und ich finde das so wichtig, bei mir ist es so, ich kenne ja ganz viele und wenn ich dann ins deutsche Fernsehen, wenn ich dann gucke und viele mitspielen, die ich kenne, dann ist es für mich ganz schwierig, mich oftmals fallen zu lassen in die Geschichte rein, weil ich eben den einen kenne von da und da. Und wenn ich mich dann aber in diese Geschichte vollkommen reinfallen lassen kann und mich darin verliere und ganz vergesse, dass das eigentlich jemand ist, mit dem ich um die Häuser gezogen bin, dann weiß ich, dass der gut spielt und dann weiß ich, dass ich überzeugt bin und dass ich, und so ist das bei meinem Bruder halt, ne? Also, wenn ich weiß, okay, ich gucke mir den Film an und er spielt mit, natürlich guckt man, aber ich verliere das bei dem,
ach, toll.
Und das ist halt, Ja, eigentlich das größte Kompliment, was ich ihm auch machen kann.
Du bist ja, dich hätte ich auch gerne als Schwester gehabt, das ist ja Wahnsinn.
Naja gut, es gibt natürlich auch andere Seiten und wir fetzen uns auch, aber selbst das finde ich auch gut, weil er ist auch total ehrlich zu mir. Also auch total ehrlich in natürlich verliert man sich auch in diesem Job und ich habe 2002 mich ziemlich verletzt bei einem Dreh und musste da ein Jahr pausieren und bin da ganz schön auch psychisch ins Straucheln gekommen. Und
weil du nichts zu tun oder
weil ich gemerkt habe, oh, es sind nicht alles Freunde, die dir, ne, sozusagen, die dich umgeben damals. Ich habe damals, was weiß ich, 150 Drehtage im Jahr gehabt. Da war ich, das war so der, ne, das Zenit sozusagen. Und man merkt es gar nicht. Man verändert sich insofern, dass man den Leuten gefallen will, komischerweise, ne? Weil man weiß, oh, das kommt gut an, so bin ich dann nun mal. Und da habe ich gemerkt, boah, das war ganz schön so eine kleine Handbremse, ne? So, und da musste ich mich so ein Jahr mit mir auseinandersetzen. Nachhinein bin ich sehr dankbar eigentlich, paradoxerweise, für diesen Unfall, weil er mich zu mir selbst zurückgeführt hat.
Oh, wow.
Ich war auch im Kloster, im buddhistischen Kloster und habe mich da wirklich mal komplett abgeschottet. Das war wichtig, weil guck mal, ich bin seit ich 10, 14 Jahre alt bin, war ich in diesem Geschäft und habe dann auch, ich will nicht sagen, weil du sagst so bodenständig, aber trotzdem auch diesen, ein bisschen so eine gewisse Art von Realitätsverlust zu meiner Person, also zu mir selber verloren. Was will ich eigentlich? Was bin ich? Wen verkörpere ich? Wem will ich gefallen? Will ich vielleicht, ne? Ich möchte mir selbst auch gefallen.
Stark.
Und das war diese Zeit, und da war mein Bruder natürlich auch derjenige, der gesagt hat, so mach das mal, zieh dich da mal raus.
Wow. Wow. Beeindruckend.
Ja.
Na wirklich, finde ich total toll, weil du, also ich kannte dich ja vorher nicht, also persönlich, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Ich sehe dich ja nur heute, wie du durchs Leben gehst und da finde ich das ganz spannend, dass du privat auch noch Dinge stemmst, wie, ich sag jetzt mal nur Stichwort Weihnachtsmärkte, aber gleichzeitig auch noch Theater spielst, dann wieder drehst. Naja, das alles und dann auch eine Familie, Mensch. Also das sind ja alles Dinge, die schlauchen ja auch. Das ist ja auch kräftezehrend und dabei aber dich nicht verlierst. Aber ich finde, du bist ein sehr wie sagt man, greifbarer Mensch für mich. So, weißt du, ich kann nicht, ich hab das Gefühl, da ist jemand, die weiß, was sie will und auch wohin sie will, weißt du so. Und du bist ein sehr starker, persönlicher, sensibler Mensch. Und das finde ich so schön, gerade in der heutigen Zeit.
Ja, ich finde, es ist sehr wichtig zu wissen, was man will. Und ich habe da auch gelernt, was ich nicht will. Mhm. Und das auch zuzugeben und eben mich mit Menschen zu umgeben, die mir Energie schenken und mir keine Energie rauben. Das ist halt auch sehr schwierig in unserem Geschäft, ja, weil man natürlich auch auf Menschen angewiesen ist, die einen totale Energie rauben. Man muss mit ihnen zusammen sein, man muss mit ihnen zusammenarbeiten. Aber das dann zu kanalisieren und etwas zu finden, wo man sich vielleicht entspannen kann. Ich bin jetzt seit einem Jahr bin ich Pferdebesitzerin. Das war schon mein Traum als kleines Mädchen und ich habe es tatsächlich wahrgemacht oder mein Mann hat es tatsächlich wahrgemacht. Und ich merke diese körperliche Arbeit, ich gehe da jetzt immer jeden Tag zum Misten hin, ich muss mein Pferd füttern, ich muss es versorgen und das ist für mich, aber das erdet mich total.
Entspannt.
Ja, ja. Und ja. Sowas habe ich schon immer gesucht. Also es war zu Zeiten von Berlin, war es mein Yoga. Und jetzt ist es irgendwie gerade mein Pferd und was ich zusammen mit meinem Sohn und meiner Tochter, ist auch etwas, was wir als Familie zusammen machen.
Toll, ja. Toll. Sag mal ganz kurz nochmal, du hattest gerade vom Zenit gesprochen, 150 Drehtage, wahnsinnig viel und dann kam dieser Unfall. War das auch, weil du das Gefühl hattest, du warst ganz oben und dann hat man natürlich ganz viele Menschen, die einem auch wohlgefallen und auf einmal hat man vielleicht nicht mehr die 150 Drehtage, weil auf einmal ist man krank und sitzt dann zu Hause, dass sich dann quasi die Aufmerksamkeit der Menschen, die man vermeintlich als Freunde kannte, verringerte, weil man dann nicht mehr so im Fokus stand?
Es ist wirklich so, die Holsteinische Straße 24 ist, glaube ich, sehr vielen Kollegen und Kolleginnen.
Das ist ja toll. Die Kommune, das, was Rainer Langhans in München
war? Ja, wir waren, glaube ich, es war immer Tag der offenen Tür und bei uns war alles.
Ist ja toll.
auf unserem Teppich, also wir hatten keine Couch, wir hatten einen Teppich, der hieß Muschi, und mein Bruder hatte so einen Sessel, der hieß der alte Sack, und wir haben uns immer alle auf Muschi und dem alten Sack getroffen, so, und das war halt irgendwie immer geil, vor der Party, nach der Party, Leute haben bei uns übernachtet, die irgendwie in Berlin waren und so weiter, und das war, ja, wie eine Kommune, also so, und letztendlich, als mir das passiert ist, war ich natürlich plötzlich in so einem Stillstand. Ja. Mhm. Es kam natürlich auch damals dazu, das muss man auch erzählen, ich bin ein großer Motorsport-Fan. Ich liebe es, Motorsport, also Autorennen zu fahren. Und damals hatte ich mit meinem Manager zusammen 150.000 Mark noch zusammen gesammelt, weil ich wollte mit Alfa Romeo, also den 147er Cup fahren, weil Holzer mit mir und Christina Sora zusammen die erste weibliche Cockpit besetzen wollte. Und das, leider Gottes, ist der Unfall 3 Wochen vorher passiert. So. Und dann ist natürlich in mir auch eine Welt zusammengebrochen, ja, wo ich dann halt irgendwie so da stand. Ich war 3 Wochen im Krankenhaus und musste danach 4 Monate in die Reha. Oh. Und als ich dann da am Tegernsee in dieser Medical Park Klinik war, stand das Telefon still. Also es war wirklich ein, ich konnte es an einer Hand abzählen, die Leute, die mich da angerufen haben, wow, die mich besucht haben, die mir so, und das war für mich ein totaler Schock, weil ich dachte so, hey Mann, das sind alles meine Freunde, das ist super, ich bin hier total beliebt und alles ist wunderbar. Aber ich glaube, in solchen Momenten merkt man, wo man steht. Mm. Und das war für mich damals ein totaler Schock, aber rückblickend gesehen auch sehr heilsam. Mm. Also für mich und meine Seele und für mein, vielleicht das Bodenständige, was du jetzt meinst, wo du mich kennengelernt hast, dass ich halt einfach bin, ich schaue den Menschen jetzt in die Augen, weil mir das so wichtig ist. Ja, also und das war eine wichtige Geschichte, die mir damals passiert ist. Also.
Danke für deine für diese Geschichte. Toll. Nein, das berührt. Ja. Sag mal, von wann bis wann wart ihr in Berlin oder du?
Ende 99 bis 2011.
Ah ja, spannende Zeit. Wie ist denn dir, jetzt heißt dieser Podcast ja so tick Berlin, wie ist dir denn Berlin? Warst du vorher, vor dem Fall der Mauer, mal in Berlin?
Ja. Also mit der Schule war mit der Schule, und ich habe 89, das war witzigerweise 89, wo ich ja zum ersten Mal Grand Prix gesungen habe, war ich ja auch im Grand Prix des Ostens, damals in Bratislava, und habe 2 Wochen im Friedrichstadtpalast mit dem Friedrichstadtpalastorchester zusammen mit Hildegard Knef und Wahnsinn, wurde ich da eingeladen von diesem Orchester damals, ne? Und das war ja während der Eröffnung, Mauerfall, man wusste nicht, kriegt man die Gage so, kriegt man die Gage zu Ostmark, zu Westmark. Dieter Thomas Heck hat mir noch gesagt, nimm dir unbedingt Klopapier mit, weil
Start
die haben
Nummer
da...
eins.
Ja genau, das ist ein guter Bekannter von mir gewesen. Ach, und der meinte so, ey Mann, nimm dir da richtiges Klopapier mit, weil die haben da nur Pergamentpapier. Und alle waren total Roberto Blanco damals noch dabei. Und,
ist ja toll.
Da war ich 17, ja. Ach. Und da habe ich Berlin kennengelernt. Das erste Mal habe ich 2 Wochen da. Und da war alles noch so völlig im Umbruch, ja.
Ja.
Ja, und dann, ja, wie gesagt, bin ich dann 1999 bin ich dann dahin gezogen. Und ich liebe Berlin. Also immer wenn ich wieder zurückfahre nach Berlin, ist das für mich ein Gefühl von Heimat.
Ah ja.
Also es gibt so ganz tolle Ecken, wo ich einfach so schöne Erinnerungen verbinde. Und deswegen ist es für mich immer noch ein Stück Heimat.
Aha, toll, das ist stark. Und jetzt, ich finde ja toll, dass die Decke Muschi hieß und der Sessel Sack.
Alter Sack.
Holstein, also da werde ich mal vorbeigehen, Holsteinische 24. Jetzt gucke ich mal. Habt ihr Vorderhaus oder Hinterhaus?
Vorderhaus.
Ist ja toll.
Aber das war auch sehr witzig, weil wir haben uns natürlich immer so unterhalten. Naja, komm, lass nochmal auf Muschi gehen und auf den alten Sack und alles so. Ich meine natürlich.
Finde ich total gut. Das ist toll mit Berlin. Sag mal, Doris, was steht denn dieses Jahr noch an bei dir? Oder worauf freust du dich vielleicht noch? Was gibt's denn so? Ich meine, oder andersrum gefragt. Hast du bewusst irgendwann mal aufgehört zu singen, weil du dann mehr gespielt, also Show gespielt hast? Oder war das tatsächlich auch mal eine Entscheidung zu sagen, ja, das Singen, das war gut, aber ich habe das jetzt auch, ich habe hier alles erreicht, was ich wollte, jetzt gehe ich in die Schauspielerei?
Nein, ich habe das natürlich damals erstmal aufgehört, weil ich so eingetaucht bin in die Schauspielerei und gar keine Zeit hatte, irgendwas anderes zu machen. Aber dadurch, dass ich halt auch Steffi Stephan 1996 kennengelernt habe und er bis heute ja mein Mentor ist und einer meiner besten Freunde, und ich durch ihn natürlich seinen Schwager und mit dem er zusammen das Panikorchester gegründet hat, Udo Lindenberg, kennengelernt habe. Und ich natürlich auch das große Glück hatte, dann, als Udo dann gesagt hat, ich kann 2000 mit auf Tour gehen.
Wow.
Oh, mit dem Babelsberger Filmorchester. Und das hat mich natürlich wahnsinnig inspiriert und ich habe angefangen, wieder Musik zu schreiben, ne? Und habe das dann auch gemacht und meine alten Songs rausgekramt und habe dann 2009, habe ich dann für mich, das war für mich ganz, ganz wichtig, meine eigene Platte damals produziert. Ich habe wirklich mein ganzes Geld zusammen gehabt mit den coolsten, also Bertram Engel, Pascal Kravetz, Jean-Jacques Kravetz, Steffi Stephan, Frank Dietz, es waren irgendwie nur die coolsten, also meine Freunde, die da mitgespielt haben, live eingespielt haben. Und ich hatte damals eine ganz tolle Band in Berlin. Das ist natürlich alles, als ich jetzt der Liebe wegen nach Düsseldorf gegangen bin, natürlich alles so ein bisschen zerbrochen, leider Gottes, weil man muss natürlich als Band auch immer, ne, ein bisschen üben und so weiter, und das sind alles Berufsmusiker, die wollen natürlich auch Geld verdienen und haben sich natürlich mittlerweile auch überall anders angeschlossen, aber das war eine tolle Zeit und es ist, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde es nicht vermissen. Ich vermisse es natürlich auch und ich weiß auch, dass es irgendwann wieder einen Zeitpunkt geben wird, wo ich auf der Bühne stehen werde, weil mir Gesang einfach viel zu sehr passt und weil es mir Spaß macht und ich mit meinen Kindern natürlich auch singe und witzigerweise der Sam, mein Sohn, ja 2023 dann auch mit Udo auf Tour gehen konnte, ne? Also im
Ach, ehrlich?
Chor, der war
Ach,
dann
toll.
Aus einer ganz anderen Ecke heraus, gar nicht von mir irgendwie forciert, sondern der hat dann irgendwie in so einem Chor gesungen, der wurde dann ausgewählt, mit Udo auf Tour zu gehen, und Sam wurde dann sozusagen gecastet, ohne dass Udo wusste, dass er mein Sohn ist.
Nein, ach, das ist ja toll. Und wurde genommen.
Und wurde genommen und war dann damals bei dieser, oder bei seiner letzten großen Stadiontour, war 10 Tage da mit. Und
wow.
Das war schon unglaublich und so schließt sich der Kreis und ich weiß, dass Musik mich immer wieder einfangen wird und in welcher Form auch immer, möchte ich da nicht das ausschließen zu sagen, dass ich vielleicht irgendwann wieder Musik machen werde. Aber alles zu seiner Zeit. So. Und jetzt ist halt dieses Jahr, freue ich mich natürlich erstmal total mit dir zusammenzuarbeiten, weil wir beide ein Projekt vorhaben oder ich daran teilhaben darf, was ich mir schon immer so erträumt habe. Also ich spiele ja sehr lange jetzt schon Theater, aber ein komplett anderes Genre. Und das ist für mich, da freue ich mich so wie so eine kleine Schneekönigin drauf.
Das finde ich total, ja, weil also ich habe ja die Chance mit dir, weil du sagst darf. Ich freue mich, dass ich dich gewinnen durfte. Wir sind ja noch quasi, eigentlich fehlt nur noch die Unterschrift. Also von mir aus ist ja alles schon in Dach und Tüchern. Aber so wie es momentan aussieht, dass wir ja im Sommer zusammenkommen, in Regensburg und in Bayreuth, das finde ich beim Jedermann, finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich möchte vielleicht, obwohl ich gesagt habe, wir sprechen ein bisschen drüber, ich will es ja ein bisschen offener halten noch, weil ich das so peu à peu noch rausgeben möchte. Naja, weil hier der Podcast ist das eine, aber der Jedermann ist so das andere. Und jetzt, wenn ich jetzt hier alles verballere, dann ist es so schade, weil ich mich viel zu sehr freue, dass du dein Interesse bekundet hast und sagst, du hättest darauf Lust. Also wenn ihr mehr erfahren wollt, müsstet ihr einfach mal bei Dorcas Kiefer auf die Seite klicken oder beim Jedermann oder bei mir mal schauen. Da kommt auf jeden Fall noch eine Menge. Gibt es dann aber noch so ein Projekt, also neben dem Gesang, das habe ich rausgehört, aber gibt es noch was, wo du sagst, das fehlt dir noch im Leben, das würdest du unbedingt gerne machen? Oder kann ja auch eine Reise sein, das ist ja egal, also irgendwas, was dich noch,
wo du sagst, das... Es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen. Also ich bin noch so, ich habe so viele Träume und Wünsche und ich hoffe, das wird sich auch nie ändern. Also weil... Vor dem Traum oder nach dem Traum ist vor dem Traum.
Ja.
Also ja, ich finde es auch sehr wichtig, gut. Träume zu haben. Ja, so sage ich auch meinen Kindern immer, ne? Träumt. Und, und meine Tochter ist gerade 6, die ist verliebt. Denke ich so, ey, super toll, genieße diesen Moment, das erste Mal verliebt zu sein. Und sie so, Mama, echt? Ich so, ja, aber der will mich gar nicht. Ich so, egal, genieße einfach den Moment. Ja, so, und klar, ich würde jetzt gerne mit meinem Pferd jetzt, wenn du mich so fragst, würde ich dieses Jahr gerne an einem Rodeo teilnehmen. Ach. Also mein Sohn reitet ja auch schon ein richtig tolles Speed Rodeo, der ist viel besser als ich, aber ich würde es gerne auch schaffen. Ich würde gerne so ein Barrel Race und so ein Pole Banding Turnier einfach mal machen mit der Cream. Und ich weiß, die kann das viel besser als ich und die wird mich da auch durchführen. Aber das wäre so, ja, in kleinen Schritten, da hätte ich total Bock zu, wenn das irgendwie im Sommer klappen könnte.
Wow. Okay, wieder so ein Extremsport, finde ich gut. Also nicht, dass dir da, Hauptsache es passiert da nichts, ich brauche dich noch.
Nein, da passiert nichts.
Und sag mal noch mal eins, wie ist denn, das fand ich, weil wir jetzt auch wir haben es so ein bisschen angeteased, woraus ziehst denn du deine Kraft oder wie gehst denn du voran mit Misserfolg? Also was wie stehst du wieder auf? Gibt es da so ein Dorcas-Kiefer-Geheimnis?
Also ich habe die Meditation für mich schon sehr, sehr lange entdeckt und auch das Yoga und auch vor allen Dingen das Atmen. Mhm. Also das hat mir bei meinen beiden Geburten meiner Kinder geholfen. Mhm. Das hilft mir generell bei Schmerz, ob seelisch oder körperlich. Ich finde, dass Atmen total wichtig ist und in solchen Momenten kann man viele Dinge einfach ausatmen, wie man so schön sagt. Ja. Das habe ich im Laufe meines Lebens gelernt und ich finde es sehr wichtig, dass ich natürlich, dass meine Basis stimmt, ja, dass ich mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinem Umfeld, mit meinem Papa und mit meinem Bruder eine Base habe, die fangen mich immer wieder auf. Aber es gibt natürlich Momente, wo man dann erstmal auch gar nicht weiter weiß. Ne? Das ist bei mir auch ganz oft so der Fall. Oder wenn es natürlich einem Familienmitglied nicht gut geht oder so, dann fällt man in so ein Loch. Aber ich bin schon immer so jemand gewesen, dass ich sage so, okay, ich stürze mich in diesen Schmerz hinein. Ich versuche, den auszukosten. Das ist ja so, wie wenn man weint und man heult sich aus, bis man nicht mehr kann. Mhm. Und dann geht es einem plötzlich wieder ganz gut, komischerweise, weil man so diese innere Anspannung weg hat. Ja? Und ich bin da ganz gefühlsbetont. Also ich versuche das wirklich komplett zuzulassen, diesen Schmerz, und versuche mich an mein Umfeld festzuhalten und versuche einfach durchzuatmen, mich da durchzuatmen. Und meistens gelingt mir das auch.
Ach, ich muss jetzt mal kurz atmen. Siehst du, ich bin die ganze Zeit nicht einmal kurz eingeatmet. Ey, Dorcas, das ist, also ich liebe das, dir zuzuhören, das macht total Spaß. Wirklich, es ist ja ein unglaublich bewegtes Leben und wir haben ja noch nicht mal, ich glaube, wir haben ganz wenig angekratzt, also das ist ja, aber es macht total Spaß. Es klingt an jedem Satz trotzdem immer noch so eine, nicht trotzdem, ist es falsch, es klingt in jedem Satz ganz viel Kraft und Gestärke und es macht echt Freude, dir zuzuhören. Also ich finde, das ist eine Motivation. Ich hoffe, ich kann noch ganz viel oder wir können noch ganz viel von dir erleben. Gibt es denn jetzt was in nächster Zeit, irgendwie was ansteht, wo man...
Also momentan spiele ich ja in Bielefeld Theater.
Ja, genau.
Der Komödie am Klosterplatz spielen wir noch bis zum 23. Februar.
Aha.
Und dann spiele ich vom lass mich nicht lügen, ich glaube vom 12. Mai bis zum 26. Juni oder 29. Juni spiele ich an der Bayerischen Hof, an der Komödie.
Ach toll.
Spiele ich auch Theater, genau, das steht so an.
Darfst du schon sagen?
Nein zum Geld, das ist ja so ein Stück, was ich jetzt schon seit 2 Jahren spiele und immer mal wieder und was auch sehr erfolgreich ist und von der Flavia Costa, ein wunderbares französisches Stück, wo es um einen Menschen geht, der in sozial schwachen Verhältnissen wohnt mit seiner lieben Frau. Die lieben sich sehr und haben gerade ein Kind bekommen und er spielt halt regelmäßig Lotto und gewinnt dann plötzlich 160 Millionen. Die anderen wissen natürlich nichts davon und die Überraschung ist natürlich nicht, dass er das gewinnt, sondern dass es das Geld nicht annimmt. Mhm. Er entschließt sich, dieses Geld nicht anzunehmen, ach, weil spannend. Er eigentlich alles hat. Er liebt seine Frau, er liebt seine Mutter, seinen besten Freund und will das mit bei einem Abendessen, möchte er ihnen dann das unterbreiten, dass er wirklich auf das Geld verzichtet, weil er eigentlich das hat, was er am meisten liebt. Und es kommt natürlich nicht bei allen gut an.
Was spielst du?
Ich spiele seine Frau.
Ach, wie toll. Also ab Mai bis...
Mai, Juni sind wir in München. Aha. An der Komödie im Bayerischen Hof und jetzt in Bielefeld bis zum 23.
Wow, also geht rein. Spannend, ich komme auch.
Ja, bitte.
Definitiv. Normalerweise müssten wir jetzt noch viel weitersprechen, Dorcas, weil das, also ich habe nur mal auf die Uhr geguckt hier. Wir sind jetzt so locker auf 40 Minuten, die wir schon sprechen, aber die sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir für deine offene, ehrliche Art. Es schreit auf jeden Fall auch nach einem Teil 2.
Okay. Vielleicht
kommen wir mal und noch
vor
mal
Jedermann und nach Jedermann.
Oh, das ist auch spannend. Ja, wer weiß, was sich dann passiert. Vielleicht reden wir da nicht mehr so offen miteinander, weil du da sagst, oh, der Tegler, der nervt mich aber. Nein, ich danke dir sehr. Es hat echt Freude gemacht und vor allen Dingen total schön, dich wiedergesehen zu haben. Und ich freue mich wahnsinnig auf dich jetzt in 2025. Auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Kamera, hinter der Kamera, egal wo. Ich drücke dich, ich sage danke. Hast du noch ein letztes Wort?
Ich sage auch danke. Ich bin sehr gespannt auf morgen Abend. Morgen Abend werde ich dich auf der Bühne sehen. Ja. Und all we need is love, würde ich sagen, oder?
Definitiv. Und denk dran, bleib zuversichtlich und fröhlich.
Tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.